Ars Electronica 2009 Human Nature Podcast.
Well, good morning, everyone. I hope you've had a good rest, because we're in for some heavy-duty work for this third installment of the investigation into human nature. I think we may be getting to the thick of it when I read the titles of the speech that are going to be given tonight, this morning. One of them is Beyond Good and Evil, by Dr. Schmidt-Solomon. And the other one is Human Remains in Interactive Formats. I think that we are going to be dealing with both body and mind at very high levels. If I understand that Dr. Schmidt-Solomon is the co-founder of the Giordano Bruno Foundation, and I personally consider Giordano Bruno as the philosopher of quantum mechanics, and I'll probably explain that when I get there, and a philosopher of evolutionary humanism, something which I feel is very congruent with my perception of what's been going on for the last few millennia, supposed to be quite anti-religious, which is most interesting and, of course, very coherent with Giordano Bruno. Maya Petrovich Steger is an anthropologist, and her anthropological work is concentrated on understanding the value of dead bodies, human dead bodies, human remains, studying the remains in various economical and social contexts. And so she will be using the ETOI, Mission Eternity Project, as an example of what she is going to tell us about valuation of dead bodies. I will not reintroduce them. I will simply invite right now Dr. Schmidt-Solomon to take my place at the podium, and then we'll invite, after he talked, Dr. Petrovich Steger, and then we will have a discussion as opposed to having questions in between. I hope we're all agreeing on that. So, Dr. Schmidt-Solomon.
Meine Damen und Herren, als man mir zum ersten Mal, ich war wohl gerade 5 oder 6 Jahre alt, die Geschichte vom biblischen Sündenfall erzählte, war ich ziemlich erbost über das Verhalten Evas, die uns, wie ich dachte, bloß wegen eines schnöden Apfels ein Leben in ewiger Glückseligkeit verdorben hatte. Es hat einige Zeit gedauert, bis mir klar wurde, dass die Geschichte von Adam und Eva kein historisches Ereignis widerspiegelt, sondern bloß eine fantasievolle literarische Erfindung war. Der Menschheit insgesamt erging es in dieser Hinsicht kaum anders. Über Jahrhunderte hinweg haben Christen in kindlicher Naivität an die biblische Schöpfungsgeschichte geglaubt. Zwar ist dieser Glaube heute im säkularisierten Europa weitgehend verschwunden, doch der Sündenfall-Mythos selbst ist auf subtile Weise weiterhin ein fester Bestandteil unserer Kultur. Und so haben selbst areligiöse Menschen das Sündenfall-Syndrom nun in allerseltensten Fällen überwunden. Unter dem Begriff Sündenfall-Syndrom fasse ich eine spezifische Normierung des Denkens, Handelns und Empfindens im Sinne des in der biblischen Paradieserzählung angelegten Konzepts von moralischer Schuld und Sühne. Die grundlegenden Axiome, also Denkvoraussetzungen dieses Syndroms, lassen sich folgendermaßen formulieren. Ich hoffe, dass das hier, na, das war schon falsch. Einen Moment. Ja. Erstes Axiom. Es wird unterstellt, dass Menschen im Gegensatz zu anderen Lebewesen über Willensfreiheit verfügen. Grundlage dieser Idee ist das sogenannte Prinzip der alternativen Möglichkeiten. Dieses besagt, dass sich eine Person unter exakt den gleichen Bedingungen prinzipiell auch anders entscheiden könnte, als es sich tatsächlich entscheidet. Bezogen auf die biblische Sündenfallgeschichte heißt dies, Eva hätte zum Angebot der Schlange auch Nein sagen können. Ihre Entscheidung, gegen die göttlichen Gebote zu verstoßen, wäre demnach weder durch innere noch durch äußere Faktoren bestimmt gewesen. Das zweite Axiom. Weiterhin wird unterstellt, dass das Gute und das Böse, beides jeweils im Singular, als absolute moralische Kategorien existieren. Diese können, wie in der Bibel im religiösen Sinne gedacht werden, Gott versus Teufel, aber auch als über den Dingen schwebende philosophische Ideen, das Gute an sich versus das Böse an sich. Auch wenn sich die meisten menschlichen Entscheidungen irgendwo auf dem Kontinuum von Gut und Böse bewegen, auf diesen absoluten Moralpolen, also weder absolut gut noch absolut böse sind, wird dieser moralische Dualismus von Gut und Böse als sinnvolles, ja unaufkündbares Orientierungsprinzip verstanden. Und eben deshalb kommt dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in der biblischen Erzählung eine so fundamentale Bedeutung zu. Zentral für die Logik des Sündenfallsyndroms ist die enge Verzahnung dieser beiden Axiome. Nur weil Menschen angeblich über Willensfreiheit verfügen, Axiom 1, also die freie Wahl besitzen, sich sowohl für das Gute als auch für das Böse, Axiom 2, zu entscheiden, können sie in moralischem Sinne überhaupt verantwortlich gemacht werden. Besäßen sie solche Willensfreiheit nicht, würden sie vielleicht böse Dinge tun, könnten aber selbst nicht im moralischen Sinne böse sein. Erst aus dem Zusammenwirken dieser beiden Axiome entsteht somit die dritte, letztlich entscheidende Säule des Sündenfallsyndroms, das moralische Schuld-, Sühne- und Sündenprinzip. Um die Tragweite dieses Syndroms, dieses Sündenfallsyndroms richtig einschätzen zu können, muss man verstehen, dass es in der Regel auch bei jenen wirkmächtig ist, die nicht an die Existenz eines personalen Gottes glauben. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang sehr gut an einen Vortrag, den ich vor etwa 10 Jahren hielt. Von Gott und Teufel hatte sich das philosophisch gebildete Publikum, vor dem ich referierte, weitgehend verabschiedet. An der Unterscheidung von Gut und Böse, am Willensfreiheitspostulat sowie am Konzept von Schuld und Sühne meint es jedoch unbedingt festhalten zu müssen. Als ich dann darlegte, dass sich auch Hitler und Stalin nicht aus freiem Willen für das Böse entschieden hatten, kam es zu einem regelrechten Eklat. Dass die beiden Diktatoren letztlich nur das tun konnten, was sie aufgrund ihrer jeweiligen Lebenserfahrungen tun mussten, das war ein geradezu ungeheuerlicher Gedanke, den die meisten Zuhörer voller Entrüstung von sich wiesen. Wo kämen wir auch hin, wenn derartige Bestien moralisch entschuldigt würden? Akzeptiert man die beiden Grundaxiome des Sündenfallsyndroms, Willensfreiheit und Gut-Böse-Dualismus, so sind die daraus resultierenden Folgen, Schuld, Sühne, Vergeltung, logisch in sich stimmig, und zwar völlig unabhängig davon, ob man an einen personalen Gott glauben mag oder nicht. Das Sündenfallsyndrom besticht durch seine inhärente Logik, allerdings hat es einen ganz entscheidenden Schwachpunkt. Die Axiome, die ihm zugrunde liegen, sind nicht wasserfest. Denn weder die Idee der Willensfreiheit noch die Fiktion von Gut und Böse halten einer kritischen Überprüfung stand. Und damit bricht auch die klassische Vorstellung von Schuld und Sühne wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Über dieses Thema möchte ich heute sprechen, auch wenn das innerhalb des begrenzten Zeitrahmens zugegebenermaßen nur sehr schwer möglich ist. Erster Teil, Abschied von Gut und Böse. Hier sehen Sie übrigens die Achsel des Bösen aus dem Düsseldorfer Karneval. Die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen, heißt es in der Bibel. Was der Verfasser des Johannesbriefs einst mahnend der frühchristlichen Gemeinde verkündete, gilt Hollywood-Produzenten heute als Erfolgsrezept für veritable Blockbuster. In der Tat hat die Kategorie des Bösen im letzten Jahrzehnt eine bedeutsame Renaissance erfahren. Und zwar nicht nur auf kultureller, sondern auch auf politischer Ebene. Ein markantes Beispiel hierfür liefern die Reden des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, an den Sie sich sicherlich noch erinnern können. Der australische Philosoph Peter Singer rechnete vor, dass Bush in fast einem Drittel seiner Reden über das Böse sprach. Dabei benutzte er das Wort weit häufiger als Substantiv, denn als Adjektiv. Nur in den allerseltensten Fällen ging es dem Präsidenten darum, mit dem Wort Böse ein reales menschliches Verhalten zu bewerten. Vielmehr erschien das Böse in Bushs Reden als eine Macht, die unabhängig von den Taten, zu denen Menschen fähig sind, eine reale Existenz besitzt. Man muss sich dies bewusst machen, um verstehen zu können, was Bush meinte, als er im Januar 2002 im Hinblick auf islamische Terroristen Nordkorea, Iran und Irak von einer Achse des Bösen sprach. In Westeuropa stieß diese Formulierung auf große Irritationen. Denn was um alles in der Welt hatte Osama bin Laden mit dem Irak oder Nordkorea zu tun? Der Schriftsteller Norman Mailer brachte Licht ins Dunkel europäischer Interpretationsbemühungen, als er mit spöttischem Unterton anmerkte, dass Bush die Angelegenheit wohl philosophisch sehe. Zitat: Der 11. September war böse, Saddam ist böse, alles Böse hängt irgendwie zusammen, also der Irak. Hinter dieser Formulierung steckt weit mehr als bitterer Spott. Denn in der Tat gehen Bush und seine Anhänger davon aus, dass alles Böse irgendwie zusammenhängt. Ja, es ist sogar die Grundfunktion der Kategorie des Bösen, einen solchen universellen Zusammenhang herzustellen. Die Fiktion des Bösen reduziert die komplexen Ursachen der Entstehung von Übeln auf die Wirkmacht einer einzigen diabolischen Kraft, konstruiert Zusammenhänge, wo keine vorhanden sind, schafft so den Nährboden für Verschwörungstheorien jeder erdenklichen Art. Kurzum, das Böse lässt sich mit Fug und Recht als Wahnidee beschreiben, denn die mit großer Gewissheit, ja Starrsinn vorgetragene Fiktion einer hinter allen Übeln lauernden finsteren Macht steht im krassen Widerspruch zu unserem Wissen über die realen Ursachen der Entstehung von Ungerechtigkeit, Grausamkeit und Not. Das Wahnhafte an dieser Idee zeigt sich nicht zuletzt in der Austauschbarkeit der jeweiligen Selbst- und Fremdstilisierungen. Denn ob George W. Bush, Osama bin Laden, Mahmoud Ahmadinejad, ob Vertreter der Christian Coalition, der ultraorthodoxen jüdischen Siedlerbewegung, der Hamas oder der Hisbollah, sie alle sehen sich als heldenhafte Kämpfer in einer Entscheidungsschlacht zwischen Gut und Böse. Der Unterschied zwischen ihnen besteht allein in der jeweiligen Verortung der Mächte der Finsternis. Was dem einen als Inbegriff des Bösen schlechthin gilt, erscheint dem anderen als Ausdruck reinster Tugend. Man könnte dies auch als eine Art kulturübergreifende Borderline-Störung bezeichnen. Im krassen Gegensatz zum kulturellen Bedeutungsgewinn des Bösen steht die konsequente Verbannung des Begriffs aus der Wissenschaft. Dies hängt damit zusammen, dass Wissenschaftler sämtliche Erscheinungen in der Welt ausschließlich auf natürliche Ursachen zurückführen. In der nüchternen, wissenschaftlichen Betrachtungsweise sind wir Menschen bloß eine im Verlauf der biologischen Evolution zufällig entstandene Primatenart. Dabei sind die Eigenschaften, über die wir verfügen, wie auch die anderer Lebewesen, etwa der Fledermaus, ausschließlich über evolutionäre Selektionsprozesse zu erklären. Für eine spezielle Wirkmacht des Bösen ist in der wissenschaftlichen Betrachtungsweise kein Platz. Dennoch hat sich in unseren Köpfen ein Common-Sense-Mythos etabliert, der besagt, dass wir Menschen doch irgendwie ganz anders sind als alle anderen Lebewesen und eben deshalb die Fähigkeit zum Bösen entwickeln konnten. So schreibt etwa der Psychiater Theo Pike in seinem aktuellen Buch »Das Böse in uns«, ich zitiere: Das Tier lebt gemäß seinem angeborenen lebenserhaltenden Instinkt- und Reflexprogramm jenseits von Gut und Böse. Mit der Menschwerdung vor einigen Millionen Jahren entwickelten sich aus dem ursprünglich lediglich auf die Selbsterhaltung und Fortpflanzung ausgerichteten Aggressionstrieb Verhaltensweisen, die darauf abzielen, andere zu schädigen, zu unterjochen oder sogar zu beseitigen. Das Repertoire der Intelligenz wurde nicht mehr zum bloßen Überleben eingesetzt, sondern darüber hinaus auch zu Betrug, Täuschung, Überfall, Raub und Eroberung. Pikes Schilderung wird wohl bei vielen auf Zustimmung treffen. Doch ist es wahr, was hier behauptet wird? Treten tatsächlich erst mit der Menschwerdung Verhaltensweisen auf, die darauf abzielen, andere zu schädigen, zu unterjochen oder sogar zu beseitigen? Gab und gibt es sogenannte moralische Übel tatsächlich nur in menschlichen Gesellschaften? Betrug, Täuschung, Überfall, Raub und Eroberung? Die Antwort hierauf lautet eindeutig nein. Wir wissen mittlerweile sehr genau, dass etwa Schimpansen regelrechte Ausrottungskriege führen. Dass es in der Natur immer wieder dazu kommt, dass Tiere andere Tiere gezielt täuschen, berauben, vergewaltigen oder töten. Und so kippt die scharfe Trennlinie, die der Verhaltensforscher Konrad Lorenz zwischen dem sogenannten Bösen in der Natur und dem wirklich Bösen beim Menschen gezogen hatte. Die Ungerechtigkeiten, Grausamkeiten, Nöte, die wir Menschen täglich aufs Neue produzieren, beruhen keineswegs auf einem Kollaps des biologisch angepassten Verhaltensapparats, der Verhaltensregulation, wie Lorenz mutmaßte, sondern sind im Gegenteil Folgen eines biologischen Prinzips, das Homo sapiens mit allen anderen Spezies auf diesem Staubkorn im Weltall teilt. Bei genauerer Betrachtung erkennen wir, dass es gute und böse Menschen ebenso wenig gibt wie gute und böse Katzen, Elefanten, Regenwürmer oder Delfine. Hannah Arendt zeigte einst am Fall Eichmann auf, dass die Motive selbst der schlimmsten Nazischergen meist trivialer Art waren. Dass einige der grausamsten Verbrechen von Menschen begangen wurden, die als Menschen gar nicht bösartig erschienen. Auch in der Nazi-Diktatur wählten die Menschen eben nicht das ominöse Böse, sondern machten das, was sie unter dem Diktat des Eigennutzprinzips zu allen Zeiten taten und wohl auch bis zum Aussterben unserer Spezies tun werden. Sie versuchten, unter den gegebenen Rahmenbedingungen das Beste für sich selbst herauszuschlagen. Also die eigene Karriere voranzubringen, sich soziales Prestige zu erarbeiten, passende Lebenspartner zu finden, die eigene Familie bestmöglich mit Ressourcen zu versorgen, etc. Wie Arendt am Beispiel Eichmanns zeigte, waren selbst die Handlungen der Nazi-Elite eher bürgerlichem Karrierismus geschuldet als einem genuinen Interesse am Massenmord. Adolf Eichmann konnte schon allein deshalb keine teuflisch-dämonische Tiefe besitzen, weil es derartige Tiefen nicht gibt. Denn das Böse ist bloß eine Fiktion. Mächte der Finsternis haben niemals und nirgendwo existiert, es sei denn als geistige Viren in unseren Köpfen. Gut und Böse sind banale, substanzlose Begriffe, die die Wirklichkeit weit eher verschleiern, als dass sie diese erhellen. Dies allein wäre schon Grund genug, sie aufzugeben. Wichtiger jedoch ist, dass der Gut versus Böse Moralismus in der menschlichen Geschichte immer wieder dazu diente, Menschengruppen gegeneinander aufzuhetzen. Ja, ich möchte behaupten, dass die Erfindung des Bösen für die Entwicklung der Kriegskunst mindestens ebenso bedeutsam war wie die Erfindung der Steinschleuder, des Schießpulvers oder der Mittelstreckenrakete. Denn so banal die Begriffe Gut und Böse auch sind, ihre Folgen sind alles andere als banal. Wenn der Gut versus Böse Komplex erst einmal erfolgreich in das Denksystem integriert ist, so ist keine Gewalttat grausam genug, als dass sie nicht doch im Dienste einer vermeintlich großen, gerechten Sache verübt werden könnte. Die größten Verbrecher aller Zeiten waren keine Dämonen, sondern wähnten sich wie Eichmann als Idealisten. Ja, verstanden sich als Vertreter einer Armee des Guten im Kampf gegen das universelle Böse. Ohne Rückgriff auf die Idee des Bösen, die in der Nazi-Propaganda in vielen Facetten durchgespielt wurde und die eine weitreichende Dehumanisierung des anderen, vornehmlich des Juden, bewirkte, hätten die meisten SS-Männer gar nicht das psychische Rüstzeug besessen, um ihrem mörderischen Handwerk nachgehen zu können. Aus Auschwitz lernen heißt daher, auf die Idee des Bösen zu verzichten, die in der Geschichte der Menschheit immer wieder zur Eskalation von Konflikten beitrug und auch maßgeblich zum Völkermord unter Hitler führte. Mystifizierende Begriffe wie das Böse helfen uns nicht weiter, wenn wir die Ursachen dieses Grauens begreifen wollen. Sie reaktivieren sogar ungewollt einen Teil jener Vorstellungen, die den Holocaust erst möglich machten. Damit komme ich zu meinem zweiten Teil, Abschied von der Willensfreiheit. Die moderne Hirnforschung zeichnet ein Bild von Menschen, das unserer Intuition zuwiderläuft. So meinen wir, über unser Gehirn ähnlich verfügen zu können wie über andere Körperteile. Wir sagen etwa, schalt doch mal dein Hirn ein, wenn jemand offensichtlich Unsinn daherredet. Bei genauerer Betrachtung beruhen derartige Redewendungen jedoch auf einer kolossalen Verdrehung der Tatsachen. Denn es ist keineswegs so, dass das Gehirn in irgendeiner Weise abhängig wäre vom Ich. Es ist umgekehrt. Das Ich ist eine Konstruktionsleistung des Gehirns. Das, was uns als Personen auszeichnet, was wir denken, was wir empfinden, was wir lieben und verachten, was uns erfreut und abschreckt, was wir können und was uns beim besten Willen nicht gelingt, all dies ist bestimmt von neuronalen Prozessen, die unter unserer Schädeldecke ablaufen, ohne dass wir dies außerhalb eines neurologischen Labors wahrzunehmen vermögen. Die Belege sprechen eindeutig dafür, dass es keinen über den körperlichen Prozessen schwebenden Geist gibt. Wir müssen uns wohl oder übel damit abfinden, dass Gedanken, für die es keine Hirnschaltmuster gibt, nicht gedacht und Emotionen, die neuronal nicht abgedeckt sind, nicht empfunden werden können. Mit derartigen Erkenntnissen hat die Hirnforschung in den letzten Jahren eine neue Debatte über die Idee der Willensfreiheit angestoßen. Wie bereits erwähnt, besagt das Prinzip der alternativen Möglichkeiten, das für den klassischen Begriff der Willensfreiheit notwendig ist, dass sich ein Mensch unter exakt den gleichen Bedingungen auch anders entscheiden könnte, als er sich entscheidet. Das Problem, das mit diesem Prinzip verbunden ist, ist offensichtlich. Es verlangt einen Riss im universalen Kausalgefüge der Welt. Denn für materielle Körper oberhalb der Quantenebene gilt notwendigerweise, dass identische Ursachen auch identische Folgen haben müssen. Wie also könnte sich eine natürliche Person X zum Zeitpunkt Y unter den just zu diesem Zeitpunkt geltenden Bedingungen anders verhalten, als sie sich verhält? Ein Mensch, der unter den exakt gleichen Bedingungen, also identischen äußeren Reizen und inneren Verarbeitungsmustern, sowohl Handlung A als auch Handlung B durchführen könnte, wäre ein größerer Magier als alle David Copperfields der Erde zusammengenommen. Der Strafrechtler Eduard Kohlrausch fasste diesen Sachverhalt bereits vor einem Jahrhundert in die klassischen Worte, ich zitiere, ein Mensch, der unter eindeutig gegebenen äußeren und inneren Umständen genauso gut so wie anders handeln könnte, gehört nicht ins Zuchthaus, auch nicht in eine Irrenanstalt, sondern in einen Glaskasten, auf das ihn jeder anstaune als die abnormste und unbegreiflichste Bildung, die ein Menschenauge bisher geschaut hat. Zitat Ende. Arthur Schopenhauer brachte seine Überlegungen zur Willensfreiheit ganz ähnlich auf den Punkt. Zitat, du kannst tun, was du willst, aber du kannst in jedem gegebenen Augenblick deines Lebens nur ein bestimmtes wollen und schlechterdings nichts anderes als dieses eine. Wenn diese Aussage richtig ist, und ich wüsste kein vernünftiges Argument, das es entkräften könnte, so bedeutet dies, dass wir den klassischen Schuld- und Sühnebegriff, der nicht zuletzt die Grundlage unserer Rechtsprechung ist, aufgeben sollten. Doch schränkt diese Aussage irgendeine der fundamentalen Freiheiten ein, für die Menschen im Verlauf der kulturellen Evolution so erbittert gestritten haben? Davor haben ja viele Angst. Steht die Aufhebung der Idee der Willensfreiheit in irgendeinem Widerspruch zu dem uns heute in offenen Gesellschaften erfreulicherweise garantierten Freiheitsrechten, etwa dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Bildung, der Kunst- und Weltanschauungsfreiheit? Ganz gewiss nicht. Denn die Freiheit, die wir meinen, wenn wir diesen Begriff emphatisch benutzen, ist stets eine Freiheit des Tuns. Das heißt, eine Handlungsfreiheit, keine Willensfreiheit. Frei sein, das bedeutet, tun zu können, was man tun will. Es bedeutet nicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas anderes wollen zu können, als das, was man will. Wer für Freiheit kämpft, der versucht, Zwänge zu überwinden, die Handlungsfreiheiten einschränken. Niemand wird seine Freiheit ernsthaft in der Ursachenlosigkeit seines Willens erblicken, in der Loslösung von äußeren Reizen und inneren Verarbeitungsmustern, also in jenen Fiktionen, die mit der klassischen Idee der Willensfreiheit verbunden ist. Allerdings, wir dürfen nicht übersehen, dass es neben diesen offensichtlichen Beschränkungen unserer Handlungsfreiheit, etwa als wir als Kinder Stubenarrest bekamen, auch gravierende innere Begrenzungen gibt. Mir fällt in diesem Zusammenhang das Beispiel eines Bekannten ein, der jahrelang unter massiven Zwangsstörungen litt, die ihn nachhaltig daran hinderten, das zu tun, was er liebend gern getan hätte, nämlich unter Menschen zu gehen, sich im Kino oder im Konzert mit Freunden zu treffen. Der Unterschied zwischen ihm und mir bestand keineswegs darin, dass ich im Gegensatz zu ihm über Willensfreiheit verfügte. In dieser Hinsicht waren wir beide gleichermaßen unfrei, denn keiner konnte sich von den offensichtlich unterschiedlichen Determinanten der eigenen Lebensgeschichte abkoppeln. Doch im Unterschied zu ihm hatte ich das Glück, Handlungsfreiheit, innere Handlungsfreiheit zu besitzen, während ich tun konnte, was ich tun wollte, nämlich mich im Kino mit Freunden zu treffen, war er dazu aufgrund innerer Zwänge bedauerlicherweise nicht in der Lage. Das führt uns zu einer folgenden Definition von Freiheit, von Handlungsfreiheit. Äußere Handlungsfreiheit liegt vor, wenn wir nicht durch äußere Zwänge davon abgehalten werden, das zu tun, was wir tun wollen, beispielsweise in einer Diktatur. Innere Handlungsfreiheit besitzen wir, wenn wir nicht durch innere Zwänge, beispielsweise irrationale Ängste, daran gehindert werden, unseren Willen in die Tat umzusetzen. Fallen innere und äußere Handlungsfreiheit zusammen, sind wir frei im wahrsten Sinne des Wortes. Dies ist die Freiheit, die wir meinen, wenn wir den Begriff sinnvoll verwenden. Die klassische Idee der Willensfreiheit hingegen ist eine Chimäre, ein Begriff ohne Substanz. Allerdings verhält es sich bei der Idee der Willensfreiheit nicht bloß um eine harmlose Illusion. Sie hat, vergleichbar mit der Idee von Gut und Böse, fürchterliche Narben in der Geschichte der Menschheit hinterlassen. Denn beide Unterstellungen haben paradoxe Wirkungen. Während die Fiktion von Gut und Böse ausgerechnet unsere Fähigkeit zu angemessenen ethischen Entscheidungen behindert, untergräbt die Fiktion der Willensfreiheit ausgerechnet dem Spielraum menschlicher Freiheiten. Das hier aufscheinende Paradoxon der Freiheit hat der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm bereits vor 70 Jahren in seinem Buch Die Furcht vor der Freiheit beschrieben. Fromm zeigte auf, dass in der Geschichte nicht nur ein Wille zur Freiheit wirkmächtig ist, sondern auch ein Wille zur eigenen Unterwerfung. Was bringt Menschen dazu, sich anderen zu unterwerfen? Nun, wer sich höheren Autoritäten unterwirft, der entgeht damit der Aufforderung oder der Anforderung, eigene Entscheidungen treffen zu müssen. Grund für diesen Wunsch nach einer Befreiung von der Freiheit ist nicht zuletzt die Angst vor dem eigenen Versagen. Bevor man für fehlerhafte Entscheidungen selbst verantwortlich gemacht wird, zieht man es vor, die Verantwortung anderen zuzuschieben. So berief sich Adolf Eichmann beispielsweise auf die Befehlskette im Nazi-Regime beziehungsweise später auf eine, Zitat, allwaltende Ordnung des Schicksals, um seine Taten zu begründen. Worin genau besteht die Last der Freiheit, vor der der Unterwerfungswillige flieht? Wie kann Freiheit überhaupt eine Last sein? Nun, es handelt sich hierbei um eine virtuelle Last, die auf der fälschlichen Zuschreibung von Willensfreiheit beruht. Denn nur wenn man kontrafaktisch unterstellt, dass man in einer konkreten Situation unter den gegebenen Voraussetzungen alternative Möglichkeiten gehabt hätte, kann man sich selbst dafür verurteilen, dass man sich in dieser Situation so und nicht anders verhalten hat. Gerade die Unterstellung einer bestimmten irrealen Freiheit, nämlich der Willensfreiheit, führt also dazu, dass Menschen psychisch so sehr unter Druck geraten, dass sie es vorziehen, realen Freiheiten zu entfliehen. Lässt sich dieses Paradoxon der Freiheit auch umdrehen? Ich meine ja. Wenn wir die Ergebnisse der Forschung ernst nehmen und die Idee der Willensfreiheit verwerfen, kann dies sehr wohl zu einer Stärkung des Mutes zur Freiheit führen. Denn eine solche Haltung reduziert die Angst vor dem Versagen und somit den psychischen Druck, vor dem der Unterwerfungswillige flieht. Wer weiß, dass er sich in der Vergangenheit nur in der Weise verhalten konnte, wie er sich unter den gegebenen Bedingungen verhalten musste, der wird zurückliegende Fehlentscheidungen wohl bereuen und auch daran arbeiten, künftig anders zu reagieren. Er wird daraus jedoch keine Selbstvorwürfe, keine moralischen Selbstvorwürfe ableiten, da es sinnlos ist, sich für etwas zu kasteien, was notwendigerweise so war, wie es war. Die hiermit verbundene Fähigkeit zur Selbstvergebung führt nicht nur zu einer Verbesserung des individuellen Vermögens, dem Druck der Gruppe zu widerstehen, vermeintliche Autoritäten zu hinterfragen und eigene Wege im Dschungel des Lebens einzuschlagen. Wer sich selbst vergibt, kann auch anderen besser vergeben und dadurch ein entspannteres Verhältnis zum Mitmenschen entwickeln. Er wird auch jene dumme Selbstgerechtigkeit hinter sich lassen, mit der die Glücklichen über die Unglücklichen, die Schönen über die Hässlichen, die Gebildeten über die Ungebildeten, die Eliten über die Marginalisierten, die Guten über die Bösen gewöhnlich richten. Denn es ist lächerlich, sich irgendetwas auf irgendeine Eigenschaft einzubilden, für deren Zustandekommen man im Grunde nichts kann. Nicht zuletzt zeigen sich die Vorzüge dieser alternativen Sichtweise auch auf gesellschaftlicher Ebene. Soziale Ungerechtigkeit lässt sich nämlich im Rahmen eines naturalistischen Bildes nicht mehr so leicht legitimieren, wie dies mit Hilfe der Ideologie der Willensfreiheit möglich war. Schließlich kann man sich nicht mehr einfach darauf zurückziehen, dass der andere es ja auch zu viel mehr hätte bringen können, wenn er nur gewollt hätte. Außerdem wird man Individuen, die gelernt haben, sich selbst und anderen zu vergeben, kaum mehr dazu gewinnen können, Rachefeldzüge gegen das vermeintliche Böse und ihre jeweiligen Agenten zu führen. Mir fehlt leider die Zeit, hier die vielfältigen Konsequenzen aufzuzeigen, die sich aus diesem alternativen Menschenbild ergeben. Gestatten Sie mir doch jedoch eine letzte kurze Anmerkung. Im Ankündigungstext der diesjährigen Ars Electronica heißt es, wir sind in einem neuen Erdzeitalter angekommen, dem Anthropozän. Der Mensch hat sich zum Schöpfer aufgeschwungen. Ich möchte diese Aussage keineswegs in Frage stellen oder widersprechen. Jedoch möchte ich darauf hinweisen, dass das Anthropozän eine Kehrseite hat, die wir nicht übersehen sollten. Denn wir haben nicht nur die Natur entzaubert, sondern auch uns selbst. Nachdem wir ein zweites Mal vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, haben wir uns eben nicht als gottgleiche Schöpfer im Spiegel erkannt, sondern vielmehr als nackte Affen mit übersteigertem Selbstbewusstsein. Damit ist unsere Überheblichkeit gegenüber der nichtmenschlichen Tierwelt obsolet geworden. Auch in diesem Fall von Selbstüberschätzung spielte die Idee der Willensfreiheit eine entscheidende Rolle. Denn es war vor allem die Fiktion des freien Willens, mit deren Hilfe die künstliche Barriere zwischen Mensch und Tier errichtet wurde. Wir maßten uns an, etwas zu besitzen, was sonst in der gesamten Natur nicht vorkommt, wollten unbewegte Beweger sein, Miniaturausgaben jenes ursachenfrei agierenden Gottes, als dessen Ebenbilder wir uns wähnten. Mit dem Abschied von der Willensfreiheit bricht diese Barriere zwischen Mensch und Natur in sich zusammen. Wir stehen nicht mehr über der Natur, sondern sind ein Teil von ihr. Wir mögen uns vielleicht die Fingernägel lackieren und auch Differentialgleichungen lösen können, doch allen kulturellen Erscheinungen und Errungenschaften zum Trotz sind auch wir bloß Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Mit anderen Worten, gerade im Anthropozän sollten wir uns vom Anthropozentrismus verabschieden. Die Hybris, die sich darin äußert, Dass wir nackten Affen doch tatsächlich glauben, im Mittelpunkt des kosmischen Weltgeschehens zu stehen, ist angesichts der realen Verhältnisse im Kosmos von einer solch grandiosen Lächerlichkeit, dass mir die Worte fehlen, sie auch nur annähernd adäquat zu beschreiben. Machen wir uns also bewusst, dass wir bloß Vorläufige sind, dass unsere Spezies mit allergrößter Wahrscheinlichkeit irgendwann einmal ebenso untergehen wird wie so viele andere Spezies zuvor. Die Evolution frisst ihre Kinder und die Menschheit wird kaum die Ausnahme von dieser Regel sein. Etwas größere Bescheidenheit würde uns Neandertalern von morgen sicherlich guttun. Als Adam und Eva das zweite Mal vom Baum der Erkenntnis aßen, so lautet die neue, unbiblische Legende, da erkannten sie die Nichtigkeit von Gut und Böse und fielen zurück in den Stand der Unschuld. So konnten sie zurückkehren in den Garten Eden, der zwar kein Paradies war, aber doch eine schöne ökologische Nische für aufrechtgehende Affen bot. Über ihren alten Wunsch, gottgleiche Wesen zu sein, konnten Adam und Eva nur noch lachen. Sie waren glücklich ohne Gott und ethisch ohne Moral. Die alte Schlange Eitelkeit riss sie nicht mehr aus dem Schlaf. Sie hatten sich endlich damit abgefunden, bloß vorübergehende Lebewesen auf einem Staubkorn im Weltall zu sein. Gewiss, ihr Leben war nicht immer leicht. Misserfolg, Krankheit, Tod waren ihre ständigen Wegbegleiter. Doch sie versuchten, das Beste aus ihrer Lage zu machen. Schließlich wussten sie, ein besseres Leben als dieses würde es nicht geben. Sie hatten nur diese eine Chance und sie wollten sie so gut nutzen, wie es irgend möglich war. Gestärkt von den neuen Früchten vom Baum der Erkenntnis schlugen sie einen neuen Weg jenseits der alten Trampelpfade ein, einen Weg jenseits der Illusionen, jenseits von Gut und Böse, jenseits von Schuld und Sühne. Manch einer hielt sie für verrückt, aber das machte ihnen nichts aus, denn sie fanden ihr Glück in der neuen Leichtigkeit des Seins. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.